1949, Tschibo versendet Röstkaffee per Post. Heute seid ihr Vordenker in Sachen
Omnichannel-Handel mit dem ganzen Supply-Network, was dazu gehört. Ich darf vielleicht beginnen mit dem Thema grüne Seefracht. Wir haben zusammen mit Amazon und Patagonia die Zemba-Initiative mitgegründet und vereinigen aktuell gerade in einer sehr großen Ausschreibung das Thema grüne Seefracht. Wir versuchen dort Schiffseigentümer, Reeder dazu zu bewegen, emissionsärmer ihre Seefrachtprozesse zu gestalten in der Zukunft und reizen das auch kommerziell an, neben dem, dass wir versuchen, das in die Verträge, in die Verhandlungen mit einzubringen.
Würdest du sagen, die Logistikaufgaben sind herausfordernder als vor 23 Jahren?
Sie sind vielfältiger, sie sind disruptiver, sie sind regional und zeitlich verschiedener. Wir haben es insgesamt mit der steigenden Anzahl von Artikeln, also mit steigenden Sortimenten zu tun, aber auch mit einem größeren Bewusstsein für nachhaltigen Einkauf und nachhaltige Lieferketten. Und das sind nicht nur Trends, sondern ich glaube, das bleibt auch und das muss durch Logistikmanager auch bedient werden. Genauso wie eben, sag mal, der Anspruch, dass Logistik für die Kundinnen und Kunden eigentlich jederzeit stattzufinden hat. So dieses whatever, whenever, wherever.
Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen aus dem Handel über aktuelle Retail-Themen. Mein heutiger Gast ist Dr. Jan Schneider, Head of Logistics Operations bei Tschibo. Ich bin mal bei Tschibo. Diesen Satz sage ich des Öfteren, wenn ich mit meinem Freund den Wocheneinkauf mache. Denn bei Tschibo gibt es jede Woche eine neue Welt, so der Slogan der Hamburger. Und die Tschibo-Regale im Supermarkt, genannt Depot, bieten mir eine willkommene Zerstreuung neben dem öden, standardisierten Abarbeiten unseres Einkaufszettels. Und ja, bei Tschibo finde ich irgendwie immer was. Manchmal auch etwas, von dem ich gar nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. Brauche ich nicht vielleicht doch Frischhaltekugeln oder eine weitere faltbare Lunchbox? Abseits meiner persönlichen User Experience. Tschibo wurde vor 75 Jahren im März 1949 gegründet. In 8 Ländern betreibt Tschibo rund 900 Shops, etwa 550 in Deutschland, über 24.300 Depots im Einzelhandel, wiederum 18.700 in Deutschland sowie jeweils nationale Online-Shops. Tschibo erzielte 2022 mit international 11.318 Mitarbeitenden einen Umsatz von 3,25 Milliarden Euro. Das Unternehmen vertreibt klar Kaffee und eben die wöchentlich wechselnden Non-Food-Sortimente. Aber ein genauerer Blick lohnt sich, denn die Hamburger vertreiben über Kooperationen auch Versicherungen oder Strom und sind als Erfinder des Einheitstarifes auch Pioniere im Mobilfunk. Ich spreche heute mit dem Mann, der dafür sorgt, dass Tschibos Produkte in den Depots, den Filialen und beim Endkunden zu Hause landen. Dr. Jan Schneider verantwortet die operative Logistik bei Tschibo. Jan ist promovierter Chemiker und seit 2001 in der Logistik tätig. Nach Stationen bei Unilever und Coca-Cola ist er seit 10 Jahren bei Tschibo. Wir könnten vermutlich 10 Podcast-Episoden über Logistik aufnehmen. Wir fangen mal mit einer an und sprechen über Jans Wunschthemen Netzwerk, Sustainability und Flexibility. Jan ist aus Hamburg angereist und wir zeichnen in unserem Kölner Studio auf. Viel Spaß beim Hören. Hallo Jan, herzlich willkommen hier in Köln im Studio.
Ja, guten Tag Caro, vielen Dank für die Einladung.
Ja, es freut mich, dass du auch angereist bist. Bevor wir inhaltlich eintauchen, zu Beginn ein paar schnelle Fragen, Satzanfänge, die du ergänzen kannst. Ich trinke meinen Kaffee am liebsten.
Am liebsten als Latte Macchiato und wenn verfügbar mit einem Schuss Karamellsirup.
Okay, das klingt gut. Das Wort Tschibo bedeutet?
Tschibo ist eine Zusammensetzung aus einem der Co-Gründer des Unternehmens, Karl Chilling mit TCH im Nachnamen vorn geschrieben und Bohnenkaffee, weil das macht sozusagen den Ursprung und den Kern des Unternehmens aus.
Ach gut, da habe ich was gelernt.
Als Chemiker habe ich gelernt, analytisch zu arbeiten und nie aufzugeben. Da war viel Trial and Error dabei in der Laborforschung.
Okay, 1949, Tschibo versendet Röstkaffee per Post. Heute seid ihr Vordenker in Sachen
Omnichannel-Handel mit dem ganzen Supply-Network, was dazugehört.
Röstereien und Brauereien?
erfahren seit einigen Jahren den Trend, dass neben den etablierten Playern immer mehr kleine Hausbrauereien, Hausröstereien entstehen, die neue Kundenbedarfe, andere Geschmacksprofile bedienen und einfach das Angebot für die Kundinnen und Kunden ergänzen.
HI oder KI?
Für mich beides. Ich glaube, künstliche Intelligenz darf humane Intelligenz gern unterstützen. Und humane Intelligenz sollte aber auch die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz überprüfen.
Dann, das Schwimmbad auf dem Tschibo Campus ist?
Ein willkommener Teil des Freizeit- und Sportangebotes von Tschibo und im Rahmen der Work-Life-Balance auch ein Teil unserer Unternehmenskultur.
Es ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass ihr ein Schwimmbad habt. Jede Woche eine neue Welt, euer Slogan, bedeutet für mich als Logistiker.
Ja, wir haben jede Woche neue Artikel im Stationärbereich und im Onlineshop zu präsentieren. Das heißt, wir müssen die termingerecht regional verteilen und ausliefern. Und Teil des Geschäftsmodells sind konsequenterweise auch Retouren aus Überhängen oder aus Online-Retouren.
Du bist Head of Logistics Operations bei Tschibo. Hol uns doch einmal zu Beginn ab. Was verantwortest du? Wie ist dein Team aufgestellt? Wie seid ihr intern strukturiert? Was gehört alles bei euch zu Logistik?
Ja, die operative Logistik von Tschibo ist überwiegend im Headquarter in Hamburg zusammengefasst und beginnt in ihrer Verantwortung beim Warenursprung. Wir haben ja die zwei Produktkategorien Kaffee und Gebrauchsartikel, Non-Food. Und in der Regel springen wir ab Einkaufskontrakt dann mit dem physischen Warentransport per Seefracht ab für den Rohkaffee aus den Kaffeeanbauländern rund um die Welt und überwiegend für die Non-Food-Artikel dann in Asien und bringen die Güter per Seefracht und Nachlauf auf die erste Lagerstufe in Deutschland. Dann erfolgt die Verteilung im Fernverkehr. Ja, und gemäß der eingehenden Kundenaufträge werden die Artikel in den Distributionszentren kommissioniert und versandt und dann auf der sogenannten letzten Meile in unsere Tschibo-Filialen, in die Tschibo-Regale im Handel oder per Paketdienstleister an unsere Online-Kundinnen und Online-Kunden zugestellt.
Und das ja auch in mehreren Ländern, ne? Nicht nur im Dachraum.
Genau, wir sind in 8 Ländern vertreten, stationär und mit Online-Angeboten und haben darüber hinaus auch noch ein wachsendes Exportgeschäft.
Du bist seit 23 Jahren in der Logistik, also das ist ja auch schon eine lange Zeit. Haben sich die Themen, die auf deinem Tisch liegen, stark verändert?
Ja, auf jeden Fall. Aus der Kundenperspektive muss man sagen, das Kundenverhalten hat sich verändert. Wenn wir an die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Generationen denken, das Thema Individualisierung, Personalisierung, das Thema Erwartung an die Liefergeschwindigkeit, die Avisgenauigkeit der Lieferungen und natürlich auch die Erfahrung der Kunden und Kunden sind sehr unterschiedlich und müssen alle Vertriebskanäle bedienen. Früher haben wir rein vom stationären Einkaufserlebnis geredet. Seit Jahren steigt der B2C-Kanal, steigen auch D2C-Lieferungen und die verschiedenen Kundenerwartungen müssen bestmöglich bedient werden.
Aber würdest du sagen, die Logistikaufgaben sind herausfordernder als vor 23 Jahren?
Sie sind vielfältiger, sie sind disruptiver, sie sind regional und zeitlich verschiedener. Wir haben es insgesamt mit einer steigenden Anzahl von Artikeln, also mit steigenden Sortimenten zu tun, aber auch mit einem größeren Bewusstsein für nachhaltigen Einkauf und nachhaltige Lieferketten. Und das sind nicht nur Trends, sondern ich glaube, das bleibt auch und das muss durch Logistikmanager auch bedient werden. Genauso wie eben, sag mal, der Anspruch, dass Logistik für die Kundinnen und Kunden eigentlich jederzeit stattzufinden hat. So dieses whatever, whenever, wherever, wo Angebote gemacht werden müssen und logistisch bedient werden müssen. Das ist eine der größten Herausforderungen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Komplexitätssteigerung und ich habe dich auch im Vorgespräch schon so erlebt und auch jetzt wieder, dass du das aber gerade total spannend findest, ne? Und dass dich das auch total antreibt. Welche drei großen Entwicklungen würdest du denn aktuell so benennen im Handel und Logistik?
Die eine habe ich schon genannt, das ist der Shift vom Stationärgeschäft zum Onlinehandel. Das schwankt dann auch mal. Wir haben den großen Online-Hype während der Corona-Zeit gehabt. Haben ein Stück weit dort einen Drop jetzt aktuell in der Entwicklung, aber die Tendenz bleibt bestehen, es wird weiter wachsen. dann auf jeden Fall die rasante technologische Entwicklung im Hardware- und im Softwarebereich und auch das Bewusstsein für nachhaltige Produkte, für nachhaltigen Konsum, teilweise intrinsisch durch den Menschen, durch die Kunden selbst initiiert, teilweise auch durch den Gesetzgeber, durch Politik forciert.
Ja, das schon mal zum Einstieg. Du möchtest heute mit mir über drei Themen sprechen. Wir fangen an mit Hardware, Netzwerkanalyse, Netzwerkumbau, Automatisierung im Warehouse. Warum habt ihr dieses Projekt gestartet und was kann ich mir alles unter diesem Projekt vorstellen?
Ja, im Grunde genommen begann das vor circa 5 Jahren. Wir haben die eingangs erwähnten Trends analysiert und einfach auch unser Lagernetzwerk in Europa in Frage gestellt. Wir haben uns dazu sowohl intern zusammengesetzt und Gedanken gemacht, als auch durch externe Consultants beraten lassen und haben am Ende verschiedene strategisch wichtige Entscheidungen getroffen. Und dazu zählt unter anderem, dass wir ein großes Distributionszentrum geschlossen haben. Dazu zählt, dass wir an anderer Stelle etwas näher zu den Kundenzentren ein neues Lager auf der Grünwiese gebaut haben, ein drittes Lager erweitert haben und alle Hauptlager im Kerneuropa auch mit einem höheren Automationsgrad versehen haben. Wir haben dazu die Prozesse neu designt und wir haben uns auch neue strategische Partner gesucht. Das ist auch ein Prozess, der aktuell noch in Arbeit ist, sowohl im Warehousing als auch im Transportbereich.
Vor 5 Jahren habt ihr das Projekt gestartet. Würdest du sagen, das ist jetzt abgeschlossen oder?
Ja, als Logistiker wäre Stillstand oder ich habe fertig der falsche Ausdruck. Ich denke, es gibt immer was zu tun, es gibt immer was zu verbessern. Dieser Continuous Improvement Ansatz ist uns extrem wichtig. Aber tatsächlich so die großen physischen Bausteine sind erledigt. Der Ramp-up der Lagertechnologie hat stattgefunden und wir gehen jetzt über in die Stabilisierungs- und Optimierungsphase und sind dabei, auch die nächsten Bausteine zu definieren und anzugehen.
Klingt auf jeden Fall auch nach einem einfach sehr großen Projekt. Du sagtest im Vorgespräch, dass ihr langsam die Früchte erntet. Was meintest du damit?
Ja, wir können auf jeden Fall von einem konsolidierten Lagernetzwerk in Europa jetzt reden. Wir können deutlich größere Mengen, Volumen handeln und auch mehr Artikel unseren insbesondere Online-Kunden und Kundenanbietern und das Ganze in einer kürzeren Lead-Time und zu günstigeren Stückkosten. Daneben war es uns immer wichtig und das soll auch in dem neuen Setup so bleiben, dass wir allen Schwankungen zum Trotz immer stabil verfügbar und lieferfähig sind. Da gibt es mal interne Einflüsse, wie zum Beispiel vertriebliche Aktionen, aber auch externe Einflüsse, die zum Beispiel vom Markt her getrieben sind.
Ja, und das ist bei euch ja tatsächlich auch eine Challenge. Jede Woche eine neue Welt in allen Depots, in allen Filialen, online und dann hängt mal irgendwo eine Ware. Ne? Also das ist, und da hängen wiederum die Kampagnen dran. Ne? Also ich verstehe. Welche Herausforderungen habt ihr denn so in dem Projekt erlebt und wie sehen da jetzt auch schon die nächsten Steps aus?
Ja, also die Herausforderungen waren vielfältig und es gibt natürlich planbare Herausforderungen wie einfach die verfügbare Zeitschiene, das verfügbare Investitionsbudget, die Parallelität von Ereignissen, von Entscheidungen, die zu treffen sind. Ungeplante Ereignisse waren zum Beispiel während der Corona-Zeit die fehlende oder verspätete Verfügbarkeit von wichtigen Baumaterialien oder Mikrochips oder auch Motoren für Lagertechnologien bis hin eben auch zum Ausfall von ganzen Konstruktionstruppen oder Keyplayern im Bereich Software, um die neuen Anlagen auch aufzubauen und dann auch mit dem Lagerverwaltungssystem anzuschließen. Wir haben darüber hinaus natürlich im Rahmen einer mehrjährigen Umsetzung auch schon wieder neue Ideen geboren, wo man Dinge, die man vor 5 Jahren anders gesehen hat, anders entschieden hat, jetzt wieder in Frage stellt und sagt, okay, da würden wir jetzt im nächsten Optimierungsschritt darauf eingehen und das etwas anders machen.
War das eigentlich so das größte Projekt, das du jemals so in deiner Karriere managen musstest?
Sowohl von der Investitionssumme her auch, als auch von der Parallelität her der Ereignisse war das mit Abstand das Größte. Bin da auch sehr dankbar, dass zusammen mit meinem Team diese Aufgabe realisieren durfte. Ich denke, Wir haben dort mit großer Motivation und mit großem Fleiß und Überzeugung auch eine neue Lösung entwickelt, die auch die Logistik für Tchibo in allen Vertriebskanälen auch zukunftssicher macht.
Und habt ihr dann auch gefeiert, als ihr zum Beispiel dann das Lager eröffnet habt?
Das haben wir tatsächlich in den letzten Wochen, und zwar sowohl zentral als auch dezentral in den beteiligten Lagerstandorten, und werden da auch nochmal damit demnächst an die Öffentlichkeit gehen und dazu unsere Hauptpartner mit einladen und auch entsprechend würdigen. Das gehört auch dazu, dass man auch Erfolge feiert und einfach auch mal innehält und einfach reflektiert, wie dieser ja durchaus auch mal steinige Weg gemeinsam gegangen wurde.
Ja, voll. Zentral und dezentral feiern. Sehr gut. Nächstes Thema, Thema Nachhaltigkeit. Da kommuniziert ihr ja auch sehr viel, zum Beispiel auf eurem Unternehmensblog zu. Was verstehst du unter einer nachhaltigen Lieferkette?
Ja, wir als Company, als Tchibo, aber auch als Person verstehen unter Nachhaltigkeit auf jeden Fall alle drei Facetten. Es ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir neben der ökologischen Nachhaltigkeit, die oft so im Bewusstsein der Öffentlichkeit steht und sehr, sehr offensiv kommuniziert wird, auch die ökonomische Nachhaltigkeit und die soziale Nachhaltigkeit bedienen. Und wir versuchen bei allen drei Säulen auch konkrete Maßnahmen zu hinterlegen. Im Falle der ökologischen Nachhaltigkeit geht es uns eben darum, dass wir unsere Klimaagenda erfassen, dass wir auf die CO2-Bilanz einzahlen durch Reduktionsmaßnahmen, dass wir aber auch alle diese Dinge, die wir tun, im Einkauf, in der Produktion, in der Logistik, so tun, dass wir eine stabile wirtschaftliche Zukunft für das Unternehmen gewährleisten können. Und last but not least, dass wir unter dem Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit auch für angemessene, ordentliche, faire Arbeits- und Lebensbedingungen sorgen. Mhm. Sowohl im Ursprung, dort versuchen wir Einfluss zu nehmen, auch durch Mitarbeiter und Mitarbeiter vor Ort, durch Inspektionen, durch Standards, durch Audits und erst recht natürlich auch in den Tchibo-Vertriebsländern in Europa.
Mhm. Ja, es wirkt auf mich total nachvollziehbar und glaubwürdig, dass ihr nicht sagt, hier, wir haben einen Nachhaltigkeitsbeauftragten oder eine Nachhaltigkeitsabteilung, sondern es wirkt so, als ob das wirklich durch alle Stufen, durch alle Ebenen bei euch so durchgeht, ne? Was macht ihr denn im Bereich Logistik für das Thema Nachhaltigkeit?
Ja, auch da gilt jetzt insbesondere mit dem Fokus auf den ökologischen Aspekt der Nachhaltigkeit, dass wir die gesamte Logistikkette end-to-end betrachten. Ich darf vielleicht beginnen mit dem Thema grüne Seefracht. Wir haben zusammen mit Amazon und Patagonia die Zemba-Initiative mitgegründet und vereinigen aktuell gerade in einer sehr großen Ausschreibung das Thema grüne Seefracht. Wir versuchen dort Schiffseigentümer, Reeder dazu zu bewegen, emissionsärmer ihre Seefrachtprozesse zu gestalten in der Zukunft und reizen das auch kommerziell an, neben dem, dass wir versuchen, das in die Verträge, in die Verhandlungen mit einzubringen. Es geht weiter in den Warehouses in Europa. So die Klassiker sind dort Umstellung auf LED-Beleuchtung. Das ist alles schon gelaufen, aber es geht weiter jetzt auch mit der Installation von Anlagen zur alternativen Energiegewinnung, also Photovoltaikanlagen auf den Lagerdächern, da wo auch statisch möglich. Wir haben eine Bio-Hackschnitzelheizung in unserem Tchibo-Lager in Neumarkt in der Oberpfalz. Und wir versuchen auch im Transportbereich zusammen mit unseren Transportdienstleistern, zusammen mit den Herstellern, die Entwicklung im Bereich alternative Antriebe zu unterstützen und für uns nutzbar zu machen. Ehrlicherweise stehen da viele Entwicklungen noch am Anfang und gibt es auch mal Rückschritte und bedarf es auch aus meiner Sicht noch größerer Unterstützung aus der Politik, zum Beispiel bei Fördermitteln. Aber wichtig ist, dass man diesen berühmten ersten Schritt geht und dann von Tests zu Rollouts kommt. Und ich möchte auch noch erwähnen, dass wir uns sehr, sehr viele Gedanken machen und auch Dinge schon ausgerollt haben, die das Thema wiederverwendbare Materialien betrifft. Das betrifft einmal unsere sogenannten Ladehilfsmittel, das Transportequipment, aber auch die Materialien, die wir dann in Richtung Endkundenversand verwenden, wenn wir an unsere aktuellen Tests mit den B2C-Mehrweg-Versandtaschen denken, wo wir zusammen auch mit der GS1 Germany und anderen beteiligten Unternehmen versuchen, einen Branchenstandard zu definieren, an denen sich gern viele andere Online-Händler dann anhängen können, um eben auch nicht so viel Kartonage One-Way zu verwenden.
Okay, das sind super viele Themen, die ihr schon auf die Bahn bringt. Ich habe mal so eine ganz blöde Frage. Bei den B2C-Versandtaschen, wie kann ich mir das denn vorstellen? Wenn ich was bei euch bestelle und ich retourniere nicht, was passiert dann mit der Versandtasche?
Dann darf man die behalten. Die darf man im Ausbaustandard auch für Retouren bei anderen Online-Händlern versenden.
Ah, ja, da,
deshalb geht es uns darum, dass wir einen Standard schaffen, der durchaus auch Möglichkeiten lässt, dass man sowohl im Vorwärts- als auch Rückwärtsprozess die Mehrweg-Versandtasche für andere Händler mitverwendet. Wichtig ist uns, dass es Angebote machen, dass die auch niederschwellig sind, dass man sich darüber verständigt, welche Datenformate, eventuell welches Pfandsystem, welche Rücknahmepunkte installiert werden müssen. Aber da gibt es gute Fortschritte und Gott sei Dank auch viele interessierte Unternehmen, sowohl etablierte Online-Player als auch Startups. Mhm. Und wie gesagt, wir haben jetzt in der dritten großen Testwelle dort soweit ganz gute Erfahrungen gesammelt, dass wir jetzt auch bereit sind, das fest in unser Online-Versandangebot mit zu integrieren.
Da fällt mir auch gerade ein, ich habe neulich einen faltbaren Wäschekorb bei euch bestellt und den per Click und Collect in die Filiale bei mir in Nippes liefern lassen. Und dann ist mir aufgefallen, als dann die Mitarbeiterin von Tchibo kam und mir den Wäschekorb gab, dass der auch gar nicht verpackt war. Und wenn ich nämlich zum Beispiel Click und Collect schon mal bei anderen Händlern gemacht habe, habe ich einen Karton in die Hand bekommen. Ne? Aber das jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, fällt es mir auf.
Ja, das ist auch ein Teil der Nachhaltigkeitsinitiative. Also wenn wir an nachhaltige Transporte denken, dann ist aus unserer Sicht natürlich der vermietete Transport die beste Nachhaltigkeitsmaßnahme oder ein Transport, der mit einem sehr hohen Füllgrad stattgefunden hat, um wenig Luft zu transportieren. Und auch das beginnt bei der Seefracht und geht weiter auf der Schiene bei den Bahncontainern oder im LKW-Bereich bei Drehleinwechselbrücken. Und hier ist es so, dass wir tatsächlich die Kundenbestellungen in die Filialen im Rahmen dieser Cross-Channel-Services auch bündeln und eine große gemeinsame Anlieferung für mehrere Kunden, aber mit auch einer Beschriftung, damit es kundenindividuell sehr, sehr schnell in der Filiale durch unsere Filialdamen zuzuordnen ist, machen, sodass wir keine einzelnen Tüten, Kartons etc. dann übergeben.
Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, denken wir ja, also ich denke als erstes immer an Investitionen, an Kostentreiber. Das, was du alles beschrieben hast, das klingt aufwendig, muss angeschoben werden. Ist es denn auch möglich, dass daraus neue Geschäftsmodelle entstehen oder neue Umsätze?
Ja, tatsächlich sind die Bio-Kaffeeprodukte oder Bio-Baumwollprodukte aus dem Angebot von Tchibo nicht mehr wegzudenken. Und von daher möchte ich das auf jeden Fall bejahen, dass man damit zusätzliche Umsätze generieren kann. Neues Geschäftsmodell, nein, das ist also eine Erweiterung des Angebotes, auch mit einem anderen Schwerpunkt. Wichtig ist, dass man, glaube ich, sehr transparent ist als Unternehmung oder hier in unserem Fall als Fachbereich Logistik, was die Umweltbilanz betrifft. Wir sind dort stark orientiert an den Nachhaltigkeitszielen gemäß der Science-Based Targets-Initiative. Wir werden immer feiner in der Erfassung der Emissionen nach Scope 1, 2 und 3 und aktualisieren auch jedes Jahr unsere Agenda und konkretisieren uns in den Maßnahmen, damit wir unsere Klimabilanz verbessern bzw. CO2-Emissionen reduzieren.
Okay, dann verlassen wir jetzt mal das spannende Thema Nachhaltigkeit und kommen zum Thema Flexibilität. Wir haben ja auch schon im ersten Teil des Gesprächs über die erhöhte Anforderung an die Logistik gesprochen, über die Anforderungen der Endkunden, dass die Produkte super schnell bei mir sind zu Hause. Was wäre denn, wenn ihr eure Logistik nicht flexibilisieren könntet?
Also das kann man sehr schnell und sehr konsequent beantworten. Wir wären vielleicht nicht unmittelbar, aber mit etwas Zeitversatz nicht mehr oder nicht vollständig und pünktlich lieferfähig. Und das würde sowohl unsere stationären Vertriebskanäle, die Tchibo Shops, als auch das Depotgeschäft mit den Handelspartnern und unser E-Commerce-Geschäft betreffen.
Und sind unsere Erwartungen an die Logistik als Endkundin, als Endkunde realistisch?
Erwartungen darf man haben und Erwartungen dürfen auch geäußert werden. Nach meinem Verständnis fehlt es einigen Kundinnen und Kunden oder der Öffentlichkeit noch ein Stück weit an einem Preisbewusstsein, also der Wert einer logistischen Leistung, insbesondere auch der Wert einer dann zukünftig immer nachhaltigeren logistischen Leistung. Ich glaube, die Branche, für sich und aber auch mit der Öffentlichkeit zusammen muss auch an dem Thema Wertschätzung der logistischen Leistung weiterarbeiten. Wenn ich einfach an die vielen Mitarbeiterinnen in der Produktion, bei uns in den Kaffeeröstereien denke, in den Lagern oder auch in der Transport- und Auslieferkette, dann sind das Jobs, die man eben nicht einfach so mal aus dem Homeoffice erledigen kann, wo es einfach um ein sehr hohes Maß auch an Verlässlichkeit geht über den Kunden. Da vertraut man drauf. Und last but not least, am Ende ist, wie man so schön sagt, Logistics ist eben People-Business. Mhm. Da passieren auch mal Fehler, da hat auch mal jemand einen schlechten Tag und da geht es, glaube ich, auch mal darum, dass man mal eine Leune gerade sein lässt und auch mal Verständnis einfach dafür zeigt und das am nächsten Tag besser macht und daraus lernt.
Ich glaube, jeder, der schon mal ein Lager besichtigt hat, weiß, was das für harte körperliche Arbeit ist. Ja, ich habe immer das Gefühl, ne, wir wollen alle die Klimaziele erreichen, aber wir wollen auch sofort, dass das Paket am nächsten Tag zu Hause ist. Ne? Also müssen wir vielleicht in Zukunft ein bisschen anpassen. Was kann ich denn tun oder was macht ihr, um Flexibilität in eurer Logistik zu erreichen oder auch Resilienz?
Ja, die Tchibo Logistik hat in den letzten Jahren versucht, das Supply Chain Risk Management weiterzuentwickeln, durchaus auch standardisiert. Wir haben potenzielle und tatsächlich schon mal eingetretene Risiken aufgenommen. Wir haben sie bewertet mit ihren Eintrittswahrscheinlichkeiten, mit ihren Konsequenzen, mit den Auswirkungen. Und entsprechend auch Maßnahmen dazu definiert. Da geht es zum Beispiel darum, dass man sich entsprechende Puffer in Lieferketten reinbaut, dass man Reservekapazitäten im lagerlogistischen Bereich vorhält, dass man die Partner im Warehousing-Transportbereich so kontraktiert, dass man auch zum Beispiel bei Mengenschwankungen, bei technischen Störungen auch Arbeitsmodelle fährt, die es erlauben, trotzdem pünktlich und vollständig aus den Standorten zu kommen, zu den Kunden. Das Ganze kann man nur tun, wenn man sehr genaue Daten hat. Das ist das Thema Stammdaten, was uns seit vielen Jahren beschäftigt und leider immer noch, wie viele andere Unternehmen auch. Mhm. Und dass man insgesamt auch mehr Daten schneller verfügbar macht. Das geht in die Richtung Visibility, Live Track and Trace. Zum Beispiel in der Seefracht partnern wir auch mit einer großen Plattform, die also entlang der gesamten Seefrachtkette uns für jeden Tchibo-Container sehr aktuelle Daten übermittelt und damit die ETAs, also die angekündigte Ankunftszeit, ständig aktualisiert, sodass wir uns den nachfolgenden Prozessschritten darauf einstellen können. Wir haben darüber hinaus agile, crossfunktionale Prozessteams gegründet, in sogenannten Prozessdomains, die zyklisch zusammenkommen und gegebenenfalls auch ad hoc und so diese kleinen, aber wichtigen Veränderungen auch kurzfristig einsteuern und auch selbst verantworten mit eigenen Budgets, mit einer eigenen Priorisierung und damit insgesamt die Transformation des Unternehmens auch begleiten.
Und dann passiert so etwas wie die Rote Meer-Krise. Schiffe werden blockiert, angegriffen. Wie geht ihr damit um?
Ja, wir gucken durch die Live-Daten der Schiffs- und Hafenplattformen auf jeden einzelnen Tchibo-Container, egal ob das um Rohkaffee geht oder um Non-Food-Produkte. Mhm. Wir sind durch die wöchentlich wechselnden Non-Food-Angebote und eben auch die Produktions- und Vertriebspläne beim Kaffee zeitlich sehr eng getaktet und müssen sehr früh wissen, wann die Ware ankommt und müssen entsprechend dahinter auch die Produktions- und Lieferketten mit Informationen versorgen. In dem Fall ist es so, dass wir natürlich davon abhängig sind, wie die Reeder sich entscheiden, wenn es dort entsprechende Gefahren gibt für die Schiffe, so wie das jetzt aktuell die Situation im Roten Meer sich darstellt und die Schiffe dann ums Kap der Guten Hoffnung drumfahren, dann müssen wir mit diesen 10 bis 14 Tagen längere Seefrachtzeit kalkulieren. Wir haben entsprechend alle Planungssysteme dahinter angepasst. Wir stellen uns darauf ein, dass wir die Prozesse nach Seekontainerankunft entsprechend beschleunigt durchziehen und dadurch doch die allermeisten Projekte noch pünktlich ausliefern können.
Du wirkst auch, also so nehme ich dich wahr, auch als jemand, der sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt, ist, glaube ich, gut in dem Job. Wie geht ihr denn damit um, wenn mal was nicht klappt?
Ja, wir haben uns eine gewisse Resilienz anerzogen und trainiert in den letzten Jahren. Die eine oder andere logistische Herausforderung haben wir schon als Team bewältigt und zusammen mit auch unseren Schnittstellen und logistischen Partnern. Wir reflektieren regelmäßig das, was wir tun und challengen uns auch, benchmarken uns mit dem, was am Markt darum stattfindet, an den großen Megatrends, genauso wie an kleineren technologischen Veränderungen. Wir versuchen uns immer wieder agil auch aufzustellen, im Falle, dass etwas nicht klappt, sehr eng, sehr schnell miteinander zu kommunizieren und wirklich auch Hands-on-Lösungen zu entwickeln und dabei aber immer die Kundenperspektive einzunehmen. Da ist extrem wichtig, dass Kunden nicht enttäuscht werden oder wenn Gefahr im Verzug wird, auch man transparent zu den Gründen und zu möglichen verspäteten Ankunftszeiten auch informiert. Dann ist das Verständnis auf der Kundenseite auf jeden Fall deutlich höher und man läuft nicht Gefahr, dass man Kunden enttäuscht oder sie verliert.
Wir sind jetzt durch mit unseren Top-Themen, aber du hattest mir noch so viele weitere spannende Themen geschickt. Deswegen fände ich es total cool, wenn wir die einmal so kurz Headline-mäßig teasern könnten. Es ist einfach interessant zu sehen, womit du dich beschäftigst. Genau, vielleicht in so ein, zwei Sätzen. Software, Digitalisierung und Visibilität der Supply Chain.
Ja, das Thema Software ist auf jeden Fall ein wesentlicher Teil der Unternehmensstrategie. Dort Investitionen, Upgrades in moderne IT-Architekturen zu unternehmen und auch die logistischen Investitionen mit Anpassungen zum Beispiel in unserem Warehouse-Management-System durchzuführen. Wir haben uns darüber hinaus entschieden, auch für ein Transportmanagement-System, eine Software, die sämtliche Transportströme von Shibo, sei es auf der See, auf der Schiene, auf der Straße, beauftragt, sehr transparent verfolgt, monitort und eben auch abrechnet. Das ist ein mehrjähriges Investitionsprogramm und gibt uns im finalen Ausbauschritt weitgehende Transparenz, wo bewegt sich gerade unsere Ware, in welchem Status ist sie unterwegs, beziehungsweise gibt es eventuell Störungen entlang der Lieferketten und gibt uns die Möglichkeit, über entsprechende Alert-Funktionen dann sehr schnell im Kundeninteresse zu reagieren.
People, Culture and Change.
Ja, wir wollen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistern. Wir wollen sie einbeziehen in das, was wir jeden Tag tun und warum wir das tun. Wir wollen sie ausbilden, wir wollen ihnen Verantwortung geben und wir wollen sie entwickeln. Das ist für das gesamte Unternehmen wichtig, für die Logistik genauso. Wir nutzen dazu verschiedene Kommunikations- und Austauschkanäle, wie zum Beispiel Retrospektiven, Change-Stand-Ups, die schon erwähnten cross-funktionalen Prozessdomains, Ideenmanagement. Und insgesamt bedienen wir den Trend nach einerseits einer immer mehr technisierteren, digitalisierten Arbeitsumgebung und andererseits sind wir davon überzeugt, dass die Arbeitswelt auch humaner sein muss und sich das in verschiedenen Aspekten wie Bürogestaltung, Arbeitsmittelversorgung, Ergonomie im Lagerbereich, Arbeitszeitmodelle etc. widerspiegeln darf.
Ja, das sind total zeitgemäße Themen, die du da ansprichst. Dann das Thema Collaboration bzw. Partnerschaft. Du hast es ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt, zum Beispiel euer Semba-Projekt oder auch die ganzen Partner, mit denen ihr eure Lager gelauncht habt, sage ich mal. Was sagst du zum Thema Collaboration, Supply Chain Networks?
Ja, für uns sind echte, fair gelebte strategische Partnerschaften wichtig, um überlebens- und auch wachstumsfähig zu sein. Dabei geht es wirklich auch um langfristige Verträge, Zusammenarbeit, um gemeinsame Ziele, um die Umsetzung innovativer Ideen und natürlich auch die Berücksichtigung der notwendigen Resilienz.
Last but not least, Innovation Management. Wobei ich das Gefühl habe, wir haben schon über sehr viele Innovationen gesprochen.
Ja, tatsächlich. Das ist Innovation Management ist Teil unserer Logistik-DNA. Wir wollen da, wir dürfen nicht stillstehen. Wir suchen den Blick über den Tellerrand. Wir tauschen uns zum Beispiel sehr gern mit Startups aus, beispielsweise im Rahmen des Digital Hub Logistics in Hamburg. Aber treffen auch immer wieder Corporates im Hause Shibo in unseren logistischen Strukturen oder besuchen andere interessante logistische Angebote und versuchen sie für uns zu adaptieren, zu implementieren, so den sogenannten Shibo-Fit herzustellen und dann ja uns nach vorne raus auch noch moderner in der Logistik aufzustellen.
Ja, cool, Jan. Ich danke dir für diese ganzen Insights in dem Bereich Logistik bei Shibo. Jetzt geht's zurück nach Hamburg für dich.
Jetzt geht es mit der Bahn zurück nach Hamburg, ja.
Ja gut, dann drücke ich die Daumen. Gute Reise und bis bald.
Danke für das Gespräch, Caro.
Das war Folge 102 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und forschenden Kollegen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten ihr abonniert unseren Podcast, gebt uns 5 Sterne und verpasst keine Folge mehr. Bis bald.